Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück beim Ungarn Grand Prix 2024 nach einem fulminanten Doppelsieg von McLaren, wo es noch einiges zu besprechen gibt. Und es ist die früheste Aufnahme von uns nach einem Rennen, glaube ich. Ich weiß nicht, seit Beginn, aber auf jeden Fall seit langem. Denn während wir aufnehmen, spricht Max Verstappen noch bei den Racing Stewards vor. Eventuell gibt es ja da schon eine Entscheidung während der Aufnahme. Wir werden euch informieren und ja, kommen wir erstmal hier direkt zur Sache, Marc. Wie hast du das ganze Rennwochenende verfolgt?
Ja, ich konnte tatsächlich alles verfolgen. Also ich habe sowohl die freien Trainings als auch das Qualifying, als dann ja vor ein paar Stunden erst das Rennen live schauen können. Habe deswegen alles mitgenommen, bin Start jetzt bestens informiert hier in die Aufnahme. Wie sah es bei dir aus?
Ja, sehr gut, dass du so viel gesehen hast, denn ich habe von den Trainings nicht sehr viel sehen können, ein bisschen die Zusammenfassung und ein bisschen dann gelesen, was so war. Quali hauptsächlich die Highlights und beim Rennen eben war ich natürlich auch live dann am Start, habe so alles mitbekommen und die ganzen Themen, die es da noch zu diskutieren gibt, auch. Und ja, im Gegensatz zum letzten Jahr, ne, wo wir ja live dabei waren in Ungarn.
Ja, stimmt.
Und wer das nochmal nachhören möchte, kann das auch gerne tun. Die Folge ist ja logischerweise noch online von Ungarn 2023, wo wir dann eben auch so ein bisschen darüber berichten, was so vor Ort abgegangen ist. Also, wen das Ganze interessiert, kann da auch gerne nochmal zuschalten. Und ja, wir wollen hier auch direkt rein in die sportliche Analyse. Und gehen deswegen auch direkt in das Qualifying und starten hier in Q1. Ja, da sehe ich auf jeden Fall zwei relativ große Überraschungen. Ja. Aber wir fangen erstmal ganz hinten an. Nicht ganz überraschend, auch wenn man es mit letzter Woche vergleicht. Die beiden Alpinen auf Platz 19 und 20. Da ging wieder nicht viel.
Ja, also da ist jetzt irgendwie, man dachte irgendwie, ja, okay, sie haben die Kurve gekriegt, so im Vergleich zu Anfang der Saison, dann hatten sie so einen Aufwärtstrend. Ich glaube, Gasly war viermal hintereinander in Punkten, kann das sein?
Kann gut sein, ja. Auf jeden Fall regelmäßig Punkte geholt zuletzt.
Genau, und dann, letzte Woche lief es auch schon nicht, wie du angesprochen hast, oder vor zwei Wochen vielmehr. Ja, jetzt, sie sind da in Q1 auch nicht nochmal rausgefahren dann, glaube ich, war das, ne? Das, als die Strecke dann nochmal schneller wurde. Ja, 19 und 20, kein gutes Wochenende für Alpine.
Ja, wirklich sehr enttäuschend. Und dann, ich sag mal, wenig überraschend, Joe auf der 18. Ich meine, das war den Erwartungen entsprechend,
sauber, haben wir auch schon
viel drüber gesprochen, über die Schwächen. Wer aber überraschend schwach war, beziehungsweise was sehr überraschend kam, dass er ausgeschieden ist, George Russell auf der 17.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Da war so ein bisschen das Problem, dass er und Mercedes da nicht so, ja, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Kommunikationsproblem. Er hat, ich glaube, zwei Runden hintereinander, die eigentlich Hotlaps hätten sein sollen, abgebrochen relativ früh, als er einen Fehler hatte. Mhm. Und als er dann, nachdem er zweimal eine Runde abgebrochen hat und wenn man die so zur Hälfte abbricht oder so, dann schafft man es noch in der zweiten Hälfte den Akku wieder so aufzuladen, dass man dann eigentlich die nächste Runde mitnehmen kann. Dann wurde ihm gesagt, ja, wir haben jetzt nicht mehr genug Sprit für eine Hotlap. Mhm. Und er war aber auch noch dazu zu früh draußen, weil gerade bei so abtrocknender Strecke will man natürlich möglichst spät erst draußen sein, um die besten Bedingungen zu haben. Das war bei ihm auch nicht der Fall. Also da hat der ganze Runplan nicht gestimmt. Er hat selbst ein paar Fehler gemacht. Rundum misslungenes Qualifying für ihn.
Ja, Zeitpunkt verpasst. Ungünstiger Zeitpunkt auch für Sergio Perez, das Aus.
Ja.
Ja, mal wieder gecrashed. Letztes Jahr ist er, was in der Quali oder im Training, hat er ja auch einen Crash in Ungarn. Also, gerade wo er jetzt in der Kritik steht mit dem ganzen Ultimatum, wir haben letzte Woche ausführlicher drüber gesprochen, da geht es ja jetzt wirklich auch um den Sitz, entweder für den Rest der Saison oder eben für kommende Saison. Und ja, ausgeschieden, auf Platz 16, Karre geschrottet, ne?
Ja.
Maximal unglücklich. Und ich schaue mal gerade in Q1, was die Konkurrenz im Hause Red Bull gemacht hat. Da haben wir Yuki auf 8, Max Verstappen auf 3 und Danny Ricciardo auf der 1 im Q1.
Ja, ja, also es ist wirklich gut, kann man die Zeiten selbst kann man natürlich jetzt nicht so vergleichen,
natürlich,
weil Perez ja dann
ja
nicht unter den besseren,
richtig,
Bedingungen gefahren ist. Aber ja gut, er war ja selbst dran schuld, dass er unter den besseren Bedingungen nicht mehr fahren konnte. Es war ein kleiner Fehler, muss man ehrlicherweise sagen. Er war da ein bisschen zu weit auf dem Curb angebremst. Aber trotzdem ist er halt derjenige, der den Fehler gemacht hat und die anderen nicht.
Mhm.
Und ja, geht auf seine Kappe. Dann ein bisschen ungünstig natürlich, dass das dann auch gleich wieder so viel Schaden nach sich gezogen hat am Auto. Ja, die Luft wird dünn für Checo, glaube ich. Also ja, wenn, kann er, wie du schon gesagt hast, vielleicht für diese Saison, aber auf jeden Fall mal für kommende Saison oder die kommenden Saisons bei Red Bull. Ich glaube, es ist mittlerweile mit der Leistung, ja, gerade wenn er dann auch immer Schaden verursacht, was ja dann sogar Kosten für das Team sind. Ja. Das ist ja eine Sache, du
performst. Das ist ja eigentlich viel schlimmer, als wenn er jetzt, was ich, Nummer 8er wird in der Quali, ne?
Genau, ja, der Schaden ist ja wirklich noch viel schlimmer. Das haben wir ja dann auch schon bei Haas gesehen. Da war ja auch den Schaden, den Mick immer verursacht hat am Auto, auch ein großer Faktor, weshalb Haas ihn dann nicht weiter verpflichtet hat. Ja, wieder mal misslungenes Qualifying für Checo.
Ja, gehen wir dann in Q2 rein und ja, sehen da Magnussen auf der 15 und Hülkenberg im zweiten Haas auf der 11. Hülkenberg wieder den Teamkollegen geschlagen. War jetzt nicht ganz so die Haas-Strecke, sag ich mal, aber es ist trotzdem noch ein vollkommen okayes Ergebnis, ne? Hülkenberg trotzdem wieder an den Top 10 gekratzt, ne? Also das ist ja wirklich sensationell, ist auch nur sehr knapp gescheitert. Ja, also von daher hätte er fast noch Hamilton erwischt.
Ja, stimmt, das war ganz schön eng.
Wäre auch lustig gewesen irgendwie. Und ja, ansonsten haben wir da auch wieder die beiden Williams mit Sargent auf 14 hinter Albon. Nur einen Platz Unterschied bei den beiden. Ne?
Ja,
Sargent also auch so eine kleine steigende Tendenz. Wahrscheinlich natürlich viel zu spät für die zukünftige Entscheidung bei Williams. Ja, aber trotzdem, vollkommen in Ordnung, sag ich mal. Und ja, Bottas wieder seinen Teamkollegen outperformt hier im Qualifying. Wird uns ja oft rangetragen, dass wir das mal betonen, dass Bottas doch klar besser ist im Qualifying als Joe. Ohne jetzt Joe da schlecht zu machen, weil finde ich auch vollkommen okay. Es ist einfach auch das Auto, ne? Und Bottas auch der wesentlich erfahrenere.
Ja, aber deshalb auch mit dem Auto ein 12. Platz allein im Kick sauber.
Also absolut,
auch schon,
ja.
Finde ich, ist schon ein kleines Ausrufezeichen.
Waren ja letztes Jahr schon stark in Ungarn, ne?
Stimmt, da waren sie noch viel stärker. Ja. Da waren sie sogar in Q3, als wir da waren.
Ja,
das stimmt. Aber trotzdem so mit dem diesjährigen Auto, finde ich, ist Platz 12 auch schon ein ganz guter Erfolg.
Auf jeden Fall. Also sollte man meinen, auch Platz 12, da sind vielleicht auch mal Punkte drin. Ja, gut. Zum Rennen kommen wir später dann noch. Das ist ja leider bei Kicksauber immer noch mal eine eigene Geschichte. Ja, und in Q3 gehen wir dann rein. Mit den beiden Racing Bulls, Tsunoda auf 10, der am Ende auch noch einen Crash hatte. Und er ist auch ganz ordentlich eingeschlagen. Yuki hatte zum Glück da nur ein paar blaue Flecken, wie sie mitgeteilt haben. Ist das Wichtigste, sag ich mal, dass ihm da jetzt nicht mehr passiert ist. Na, ist natürlich auch blöd mit dem Schaden. Und man hat auch, glaube ich, den Wagen dann rundum neu aufgebaut mit den Teilen, ne? Bis auf das Halo oder so. Irgend sowas.
Ja, gut. Ich glaube, ja, das Halo ist ja aus Titan so. Ich glaube, das ist dann wirklich so das Letzte, was kaputt gehen sollte. Ja, war dann doch irgendwie, er ist ja sogar abgehoben mit dem Auto. Also war schon ein bisschen ein komischer Crash, fand ich. Und hat dann doch auch relativ viel Schaden verursacht. Ja, aber abgesehen davon, die beiden V-Carbs, Ricciardo und Tsunoda, beide in Q3, gut, da Platz 9 und 10, muss man dann schon auch noch schauen, also die großen Teams zu schlagen ist natürlich schwierig, aber ja, Platz 9 und 10, auf jeden Fall sehr respektable Leistung von beiden. Find und das Auto war auch schon in den freien Trainings, hat sich das schon abgezeichnet, dass das Auto gut geht auf der Strecke und das ist ja nach den, sag ich mal, Schwierigkeiten mit den zusammengestückelten, hier ein Update-Teil und da noch ein altes Teil, so wie wir es in den letzten Wochen hatten. Bei dem Team ist es ja schön zu sehen, dass es jetzt hier eine Strecke gab, wo das dann doch gepasst hat,
endlich mal. Ja, stimmt. Ziemlich überraschend irgendwie. Nach den letzten Wochen hätte ich auch nicht so viel erwartet hier. Aber ja, es sah da schon relativ vielversprechend aus, das Ganze. Dann folgen die beiden Astons auf 7 und 8. Alonso, Stroll knapp dahinter. Auch mal wieder für Stroll ein gutes Ergebnis, dass er hier in Q3 kommt. Auch eine gute Form aktuell. Ist wieder so. Aston auch generell fährt wieder weiter oben mit.
Ja, also es ist, die können halt die Top 4 Teams, sage ich mal, nicht angreifen, aber finden sich jetzt so langsam wieder so irgendwo dahinter ein, weil wir hatten ja jetzt auch schon ein paar Rennen, wo sie wirklich von den Punkten auch entfernt waren einfach. Und jetzt sind sie dann doch schon eher wieder Punktekandidaten und 7 und 8 im Qualifying auf jeden Fall recht stark für Aston Martin im aktuellen Zustand, würde ich sagen. Und vor allem
beide halt nah beieinander, das hat es ja bei Aston auch nicht immer gegeben.
Ja, das ist ja auch noch, das stimmt,
ziemlich wichtig für das Team. Und dann gehen wir weiter hier. Charles Leclerc auf der 6, Teamkollege Sainz im Ferrari auf 4. Ja gut, Ferrari ist ja aktuell nicht unter den Top 2 Teams, sage ich mal. Vielleicht auch nicht unter den Top 3 Teams von der Stärke her. Also ist das eigentlich jetzt auch keine Enttäuschung in dem Sinne. Ja. Also das ist vollkommen okay. Hamilton im Ferrari-Sandwich dann auf der 5, nächstes Jahr dann selber in Rot. Aber trotzdem, Hamilton auch eigentlich relativ gute Form aktuell.
Ja, kommt mit einem Sieg im Rücken hier nach Ungarn. Ja, 5. Platz würde ich da auch sagen, das geht klar. Vielleicht hätte man noch Sainz schlagen können, so nach dem Motto. Weil Ferrari Mercedes sich aktuell
schlagen, Mercedes.
Ja, genau, also Mercedes sehe ich aktuell schon noch vor Ferrari, muss ich sagen. Aber die Mercedes auch im Rennen dann auch immer stark. Ja, und wahrscheinlich ist der Mercedes auch mindestens mal auf gleicher Höhe mit dem Red Bull-Auto aktuell. Gut, im Red Bull sitzt halt Max Verstappen, das ist dann immer nochmal so dieser Extra-Faktor. Aber ja, 5. Platz ist okay, würde ich sagen. So ein bisschen, jetzt nichts außergewöhnlich Gutes, aber auch nicht schlecht. Gerade wenn man sieht, dass George Russell ja schon in Q1 ausgeschieden ist, geht das schon klar. Und ja, Max Verstappen dann nur auf 3. Ja, die McLarens sind halt schon, die haben halt schon mehr Pace einfach aktuell, muss man ehrlich sagen. Von daher, er war am Samstag mit P3 auch nicht so unzufrieden, so schien es mir zumindest, weil das, glaube ich, schon so das Maximum ist, was mit dem Auto ging. Und er war ja auch nah dran an den McLarens.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja fast die identische Zeit. Also hat Verstappen ja trotzdem noch das Maximum rausgeholt, ne?
Ja.
Ja, und dann Lando Norris mal wieder eine Pole, ne? Vor seinem Teamkollegen. Da hatte man wieder Siegchancen geahnt für seinen 2. Karrieresieg. Ja, was dann im Rennen geschehen ist, dazu würde ich sagen, kommen wir dann im nächsten Kapitel.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück in Kapitel 2 mit der Rennanalyse Budapest 2024. Ja, die australische Flagge wird gehisst. Oscar Piastri holt seinen ersten Formel-1-Sieg in seiner erst zweiten Saison. Und ja, wie das Ganze zustande kam, war allerdings auch ein bisschen, ich will nicht sagen problematisch oder auch nicht unverdient, ne, starkes Wochenende, aber hatte auch mit einigen Entscheidungen innerhalb der McLaren-Strategie zu tun. Und ja, aber was noch interessant ist, Piastri war der Erste, der in Ungarn gewonnen hat, und in Ungarn generell gab es ja schon öfters Fahrer, die ihr erstes Rennen gewonnen haben. Und wenn wir jetzt die Vergangenheit zurückgehen, der letzte ist noch gar nicht so lang her, 2021, Esteban Ocon.
Ja, das verrückte Rennen, ja, wo es den Crash gab relativ am Anfang und dann die rote Flagge und den Restart, wo Hamilton allein in der Startaufstellung stand. Da werden sich bestimmt einige noch dran erinnern an das Rennen.
Und auch Fernando Alonso eine große Rolle dabei gespielt hat, dass Ocon den Sieg holen konnte. Ne? Also das war wirklich Teamwork von Alonso. Ja. Ocon spielt auch nicht unbedingt. Ne, aber gut. Und ansonsten haben wir noch 2.8, Heikki Kovalainen. Auch sehr, sehr cool.
Hat er überhaupt noch mal gewonnen?
Ich glaube wirklich nur einen Karrieresieg.
Ich meine das nämlich auch im Kopf zu haben, dass Heikki Kovalainen auch wirklich nur einen Sieg hatte.
Aber ist da nicht auch Massa irgendwie 3 Runden vor Schluss ausgeschieden mit einem technischen Defekt? Und deswegen ist, glaube ich, Kovalainen Erster geworden oder so. Können wir ja mal nachrecherchieren. Das weiß ich gar nicht. Ja, aber trotzdem, ne, den Sieg hat er und ist ja auch ein geiler Erfolg. Ansonsten 2.6, Jenson Button. Dann 2003, Fernando Alonso. Und 93 habe ich hier noch Damon Hill.
Ja, ich würde sagen, da ist Oscar Piastri in sehr guter Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Ne? Also mit Kovalainen und Ocon. Aber ja, ja, sehr schön. Ungarn also immer wieder für Überraschungen parat und ja, immer irgendwelche Action. Ne? Und das war ja die letzten Jahre öfters mal verrückt. Auch wenn es auf der Strecke relativ wenige Überholmöglichkeiten gibt, hat man dennoch große Themen und die haben wir hier auch. Und da wollen wir auch direkt reingehen. Thema McLaren.
Ja. Ja.
Piastri holt ja den Sieg. Norris ist ja als Erster gestartet und ja bereits beim Start hat er sich da so ein bisschen vermasselt. Ja. Norris öfters mal so ein bisschen Startprobleme gehabt und er ist mir meiner Meinung nach ein bisschen heftig rübergezogen und hat nur Piastri gedeckt, aber oder nee, weiter auf der rechten Seite.
Ja doch, das hat schon gepasst. Ja. Norris ist rübergezogen, hat da Piastri die Tür zugemacht oder wollte es zumindest. Und dadurch hatte Max Verstappen dann die Chance, links anzugreifen, also quasi außenrum in der ersten Kurve. Und ja, es ist wieder, Lando kommt halt einfach schlechter weg als die beiden anderen, kommt dann in die Bredouille, dass er in der Mitte ist. Und ja, Piastri macht alles richtig, kommt gut weg, bleibt in, nimmt die Kurve vernünftig und ist dann nach Kurve 1 einfach vorne. Und Max Verstappen zu dem Zeitpunkt ja auch noch Zweiter gewesen kurz, hat aber ja allerdings außenrum, ja außerhalb der Strecke quasi sein Überholmanöver komplettiert gegen Norris. Und da hat dann Red Bull auch gesagt, ja, wir lassen Norris jetzt lieber vorbei, bevor wir die Strafe riskieren. Und ich glaube, das war dann schon der Anfang von Max Verstappens schlechter Laune heute. Aber dazu kommen wir dann auch später noch.
Genau, später könnte ich nämlich auch direkt anknüpfen. Aber ja, klar, also und bei McLaren war es dann eben so, ich weiß nicht genau, wie es beim ersten Boxenstopp war, kam Piastri oder Norris da zuerst. Ne? Allerdings hatte man danach ja noch die ursprünglichen Positionen beibehalten, Piastri vor Norris. Und da war das alles auch gar kein Problem. Und ja, beim zweiten Boxenstopp war es dann so, dass man Norris zuerst reingeholt hat. An Boxenfunk hat man das Ganze dann so begründet, dass man Hamilton covern wollte.
Und sich was ja absolut, also das war ja,
Waren da nicht sogar also, auch 5 Sekunden oder so dazwischen? Oder also,
nach dem Boxenstopp waren noch 5 Sekunden dazwischen. Also das war absoluter Schwachsinn. Mhm. Also das war wirklich, ich weiß nicht, was die da gedacht haben oder ob die das aus irgendeinem anderen Grund gesagt haben. Ich weiß es nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Strategieabteilung da so falsch liegt, dass sie da gegen Hamilton covern muss. Hey, hat wirklich also jeder gesehen. Also das war Schwachsinn. Ja, und dann holen sie ja Lando sogar. Und vorher, ich weiß noch, vor dem Rennen hat Andrea Stella, der Teamchef von McLaren, noch gesagt, wie mächtig der Undercut ist.
Jo.
Und dann holen sie Lando Norris sogar 2 Runden vorher rein. Sie lassen Piastri dann noch eine Runde länger draußen. Also das waren wirklich zu 100% selbstgemachte Probleme, die sie dann hatten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann eben nach dem 2. Stop, Piastri war dann drin. Und logischerweise klar hinter Norris rausgekommen. Und ja, man hat dann ein bisschen versucht, das Ganze am Boxenfunk zu erklären. Und McLaren hatte sich ja komplett verheddert in dem Ganzen. Dann ging es so ein bisschen, wenn du da wieder rankommst oder wenn Piastri wieder rankommt, soll Lando ihn wieder vorbeilassen und so. Allerdings war der Abstand da auch schon relativ groß und ich weiß nicht, also das war aber auch nicht so, lass ihn vorbei, ne? Nur so, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Das war ja auch keine klare Ansage dann irgendwie vom Team erst. Und ja, dann später hat...
Ja gut, es war schon, lass ihn vorbei, aber mach es so, wie es für dich am besten, also an der Stelle, wo es für dich am besten ist, so. Und man muss ja auch noch dazu sagen, als Norris auf der 2 war, vor dem letzten Boxenstopp hatten sie ja gesagt, we're okay to race the other Papaya Car. Mhm. Das halt heißt, okay. Wir können,
da haben sie er durfte das fighten. Racing freigegeben, ne?
Genau, also sie hatten vor dem Boxenstopp das Racing freigegeben und haben dann nach dem Boxenstopp gesagt, ja, du musst ihn jetzt vorbeilassen. Und ja, also ich kann bei McLaren, ich kann nichts davon nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Also erstmal, wenn sie halt sagen, wir wollen, dass das hier fair ist, dann kriegt das Auto, was vorne ist, die bessere Strategie. Mhm. Weil das Auto, was vorne ist, hat die größten Chancen auf den Sieg und deswegen gibt man dem die bessere Strategie. Ja, dann aber zu sagen, nein, wir geben aber Lando jetzt die bessere Strategie, aber von der besseren Strategie kann er am Ende nicht profitieren, weil er dann langsam fahren muss, um Oscar Piastri wieder vorbeizulassen. Das ergibt ja absolut keinen Sinn.
Deswegen.
Also, das ist so. Und dann, also... Und abgesehen davon könnte man auch überlegen, Lando Norris ist halt quasi der Einzige, der noch Chance hätte, vielleicht Max Verstappen in der Fahrer-Championship zu challengen. Da könnte man auch sagen, okay, warum macht ihr nicht direkt Team-Order und macht das klar? Der eine hatte die besseren Chancen für die Drivers-Championship, für die Team-Championship ist es egal, wer Erster und wer Zweiter wird. Also nichts davon ergibt Sinn, was die getan haben heute. Also es ist wirklich...
Und ich sag mal, wenn man das nur durch den... in dem Sinne blöden Boxenstopp macht, ist das ja trotzdem noch das Richtige, als auf der Strecke dann so ein Theater zu veranstalten. Ne? Und Piastri kam ja dann auch eigentlich gar nicht mehr an Norris ran, hatte sogar 2 Ausritte neben die Strecke, hätte auch schief gehen können und dann waren es 3 oder 4 Runden Verschluss, wo Norris dann auf der Geraden also wirklich extrem langsam macht. Also das war ja schon...
Ja, es waren 6 Sekunden war der Abstand und
hatte so ein bisschen was so, von Ferrari damals.
Ja, also es tat wirklich weh, diese, keine Ahnung, 15 Runden, die dieser Funk hin und her ging. Und ich habe den englischen Kommentar geguckt, da saß David Coulthard und Julian Palmer saßen da mit Alex Jakes zusammen. Und Coulthard hat wirklich gemeint, er hat der 10 Runden lang gesagt, das ist für ihn so unangenehm, das gerade zu sehen und zu hören.
Dasselbe hat Ralf Schumacher auch gesagt. Und die beiden sind ja auch Fahrer, ehemalige Fahrer. Und gerade die können das ja beurteilen. Und auch für mich so als Zuschauer war es maximal unangenehm. Also das war ja wirklich ein Satirestück sozusagen.
Ja, es war wirklich... Und das Blöde daran ist, jetzt so... Erstmal, sag ich mal, wenn man da jetzt so oberflächlich drauf guckt, denkt man, okay, gut, das Team, am Ende war das halt ein Fehler mit der Strategie, haben sie gemacht, aber es ist ja nur fair, dass Oscar Piastri dann wieder vorne ist. Das Problem an der Sache ist halt, sie haben ja vorher, vor dem Boxenstopp auch gesagt, die Autos dürfen fighten. Dadurch, dass sie jetzt sagen, Lando muss ihn vorbeilassen, am Ende des Rennens so, damit nehmen sie Lando ja jegliche Chance, noch zu fighten, weil wenn sie den Strategiefehler nicht gemacht hätten und Lando wäre eine Runde nach Oscar in die Box gekommen, wäre dann rausgekommen, wäre 3 Sekunden hinter ihm gewesen. Wir haben ja gesehen, dass er viel mehr Pace im letzten Stint hatte, dann hätte er fighten können und für seinen Sieg fighten können. Und so hatte er halt nicht mal die Chance. Das heißt, das war halt schon sehr zum Nachteil von Lando, die Strategie jetzt. Und das, obwohl er selbst sich ja gar nichts hat zu Schulden kommen lassen.
Ne? Ja, eben, also, er ist im Prinzip wirklich da der Depp, hat einen mega letzten Stint gefahren und die Leistung wird ja dann auch null belohnt. Und es hat auch, finde ich, so ein bisschen einen faden Beigeschmack. Klar, für Oscar ist es der erste Karrieresieg nach dem Sprintsieg, den es ja schon mal gab. Aber jetzt nochmal in einem echten Rennen oder in einem 100%-Rennen, sagen wir es mal so.
Ja, und der Sprintsieg zählt ja auch gar nicht als Rennsieg, ne? Also statistisch gesehen.
Und das fühlt sich auch komisch an, wenn er dann später zurückblickt. Das war der Sieg, wo Lando quasi 6 Sekunden mich hat aufholen lassen aufs Startziel und langsam gemacht hat. Klar, freut er sich auch mega. Wir hatten es eben kurz, wo wir uns vor der Aufnahme unterhalten haben, ist dir aufgefallen, dass Piastri ja dann auch keinen Schui gemacht hat.
Ja, genau, das war dann, eigentlich als Australier, und der hatte ja in Silverstone, haben er und Lando dann noch auf der, hier in dieser Fanzone, da sind ja dann auch immer so Bühnen, wo die Fahrer dann sind, und dann sind die in Großbritannien oft auch nach dem Rennen nochmal auf so einer Bühne, und da haben die beide noch einen Schui getrunken, und ja, da hatte ich eigentlich schon mit gerechnet, aber war jetzt nicht so die Partystimmung, sage ich mal, zwischen den McLaren-Teammates, und also ich kann es verstehen, also zum einen, sowohl McLaren als auch Oscar Piastri, also Lando hat bei beiden, sowohl vom Team als auch von Piastri, mega was gut jetzt, würde ich sagen. Also der kann da jetzt
so uneigennützig agiert einfach in der ganzen Situation. Und du hast ja eben auch schon gesagt, er ist in der WM-Kampf der um den ersten Platz kämpfen könnte, theoretisch. Wer weiß, was ja noch passiert. Es sind noch genügend Rennen. Dass bei Red Bull Fehler passieren können, wissen wir jetzt auch. Und stell mal vor, am Ende fehlen diese Punkte.
Ja,
das kann alles passieren.
Ja, das sind 7 Punkte Unterschied vom Erstplatzierten zum Zweitplatzierten. Das 7 Punkte könnten den Unterschied machen. Wir haben es gesehen, schon in mehreren WM-Kämpfen, wie eng das am Ende werden kann. Und ja, also schwierige Nummer. Ja, es ist so ein bisschen, also ich fand es auch interessant. Gut, Lando hat ja wirklich auch, er hätte ihn auch vorher vorbeilassen können und so, ne? Also er hat ja dann auch, dann haben sie ihn auch gefragt, Radio-Check, so nach dem Motto, dann weiß man auch, ja gut, er wird jetzt mal auf manche Fragen nicht geantwortet haben, dass sein Ingenieur ihm dann den Radio-Check nochmal sagt. Und klar, er hat natürlich sehr mit sich gehadert, bevor er es dann gemacht hat, aber das ist halt in der Position normal, das sind alles Rennfahrer. Lando hat erst einen Sieg in seiner Karriere, so, also ein Sieg ist für ihn nochmal mehr wert als jetzt für einen Hamilton oder Verstappen. Das sind so Sachen in der Formel 1, du weißt nie, keine Ahnung, das nächste Update von McLaren bringt nichts, Ferrari, Red Bull, Mercedes bringen irgendein großes Update und schon bist du nicht mehr in der Situation, dass du Sieger einfahren kannst. Jeder könnte der Letzte sein. Und dann den Sieg aufzugeben, was ich interessant fand, war, David Coulthard hat halt gesagt, er war auch in der Situation, dass er Mika Häkkinen damals in den 90ern vorbeilassen musste. Stimmt, und als diese Situation zum ersten Mal aufgetreten ist, hat er das auch gemacht. Deswegen hat er dann gesagt, er kann sich sehr gut da reinversetzen. Und er hat gesagt, dann wurde er gefragt von Julian Palmer, und rückblickend, war das die richtige Entscheidung? Und hat David Coulthard gemeint, nein, war es nicht. Ich würde es nie wieder machen. Weil er hat gesagt, wenn du das einmal gemacht hast, dann erwartet das Team das jetzt von dir. So, und wenn ich jetzt mal überlege, in Hamilton hätte diesen Sieg niemals abgegeben, in Max Verstappen, da brauchen wir nicht drüber reden, der hätte den Sieg nicht abgegeben. Definitiv. Keiner von den beiden Ferrari-Fahrern hätte es gemacht. Keine Ahnung, wenn ich dann auch mal so zurückdenke, in Sebastian Vettel, in seinem mit Mark Webber, hier die Teammates-Sachen.
Multi-21.
Ja, die hätten den Sieg nicht abgegeben. Michael Schumacher hätte niemals einen Sieg abgegeben. Ja. Nicht in der WM-Situation. Nein. Michael Schumacher hat auch mal einen Sieg abgegeben, wo die WM schon sicher war, so klar. Das ist was anderes. Aber ja, und das ist so eine Sache. Und Lando gibt jetzt diesen Sieg ab? Weiß ich nicht. Also, wenn man jetzt mal überlegt, gerade so viele der Namen, die ich aufgezählt habe, Das sind halt so die größten Champions, gerade wenn ich jetzt so an Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen denke. Bei keinem von denen brauchen wir drüber diskutieren. Keiner hätte diesen Sieg abgegeben.
Ein Champion braucht auch so einen gewissen Egoismus, ne? Und
ja.
McLaren hat mir auch schon mal eine ähnliche Situation 2021 und da finde ich, hat man es per Boxenfunk sehr elegant gelöst, indem man gesagt hat, wir wollen das Beste für das Team.
Genau.
Und genauso hätte man es hier doch auch kommunizieren können.
Und ja, es ist,
also, es ist.
Es war pures Chaos. Also,
ja. Guck mal, du holst hier einen Doppelsieg, hast einen Fahrer, der seinen ersten Karrieresieg holt, machst Punkte auf Red Bull gut, alles super. Und alle diskutieren so über diesen schwachsinnigen Boxenfunk und diese Strategie. Also, ach Mann.
Ja, es ist im Prinzip, ich glaube, es ist, ja, also noch nie musste ein Team so viel unangenehme Fragen beantworten nach einem Doppelsieg und einem ersten Karrieresieg für einen der Fahrer. Aber ja gut, man muss natürlich sagen, in Monza war das damals, da war kein WM-Kampf. Richtig, oder so. Da war McLaren einfach glücklich, diese Punkte einzufahren. Von daher
war ja auch der erste Sieg seit 12 Jahren und so. Also genau. Das war ja auch eine andere Situation, stimmt. Aber trotzdem hätte man ja wirklich kommunizieren können, wir wollen das Beste für das Team, für die Fahrerweltmeisterschaft. Also.
Ja, gut, das ist aber das Ding ist halt, ja, das ist halt was anderes gewesen, weil in Monza
ging es darum, das heutige Rennen bezogen, wenn man das so kommuniziert hätte, wär jeglicher weiterer Boxenfunk unnötig gewesen, hätte sie gar nicht mehr gebraucht, weil jeder gewusst hätte, was dann Phase ist.
Ja, das stimmt. Ja, gut, dann, also du meinst, dass sie dann Lando hätten gewinnen lassen.
Genau, ja.
Ja. Ja, also klar, dann wären sie halt Oscar gegenüber in Erklärungsnot geraten, warum er diese schlechte Strategie bekommen hat. Gut, in der
Erklärungsnot. Aber die Begründung Weltmeisterschaft ist ja weitaus stärker als die Situation, die man jetzt hat.
Gut. Man weiß natürlich nie, was immer im Vorhinein abgemacht wurde, weil das klang so, als ob das halt nicht abgemacht war im Vorhinein und das ist dann so eine Sache. Mhm. Dann einen Oscar Piastri da so zu hintergehen, sage ich jetzt mal, ist natürlich auch nicht förderlich fürs Team.
Sag mal, die Problematik wäre vielleicht gar nicht entstanden, wäre Lando besser gestartet.
Ja, das sowieso. Also das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, wenn Lando auch endlich mal schaffen würde, eine Pole-Position umzumünzen in ich führe nach der ersten Runde, weil die hatten auch während dem Rennen eine Statistik gezeigt, wenn Lando auf Pole war, hat er nie nach der ersten Runde auch geführt.
Ja. So ein bisschen,
und das ist auch schon eine harte Statistik.
Erinnert mich so an diese Quali-Pole-Statistik von Charles Leclerc, ne, der ja auch selten Siege dann eingefahren hat. Ein bisschen schade das Ganze. Und ja, aber ich meine, wir sind froh, wir haben viel zu diskutieren. Wir haben lachendes und ein weinendes Auge bei der ganzen Geschichte. Und aber es zeigt wiederum, McLaren ist voll da und wer weiß, was da noch punktetechnisch alles passieren kann in der Saison. Und ich denke mal, das Thema McLaren haken wir hier mal ab und gehen zum nächsten Fahrer im Klassement und das Platz 3 auf dem Podium, Lewis Hamilton. Nach dem Sieg vor 2 Wochen wieder eine starke Leistung, wirklich.
Ja, aktuell Podium Nummer 200.
Ist schade, 200. Dass Hamilton von Mercedes weggeht.
Ja, also ich glaube, aktuell ist Mercedes schon das bessere Auto als der Ferrari. Und auch strategisch war das Rennen astrein. Also die haben zweimal quasi den Undercut genutzt. Dadurch kam dann quasi am Ende die Platzierung zustande. Also Hamilton hat sein Nötiges dazu beigetragen. Der hat sich kaum Fehler erlaubt. Und einfach stabiles Rennen. Podium Nummer 200 für ihn. Auch der erste Fahrer der Formel-1-Geschichte, der das geschafft hat.
Oh ja.
Und kann man zufrieden sein. Gab nur diesen einen Vorfall mit Max Verstappen. Beziehungsweise er hat ja im Rennen viel mit Max Verstappen gefightet. Ne? Das war ja schon, es war ja einmal, wo er sich in Kurve 1 verbremst hat, dann hat Max Verstappen sich in Kurve, ich glaube, das ist Kurve 3, weil nach Kurve 1 ja noch so ein kleiner Knick kommt, der als Kurve 2 zählt. Dann Max Verstappen sich verbremst, dann war Hamilton wieder vorbei. Dann nach dem zweiten Undercut, also dann hatte Max Verstappen ihn irgendwann überholt. Durch einen Undercut war Max Verstappen dann wieder hinter ihm. Und da hat sich das auch schon abgezeichnet. Da waren sie auch in Kurve 3. Dann hat Hamilton ihm da außen keinen Platz gelassen und Verstappen musste deshalb dann zurückstecken. Da fand ich auch interessant, da hat Verstappen dann seinem Renningenieur auch gefunkt, so hey, der hat mir keinen Platz gelassen außenrum, worauf sein eigener Renningenieur dann gesagt hat, Max, du warst nicht vorne am Kurvenmittelpunkt, so, da brauchst du gar nicht zu diskutieren, das ist kindisch hier.
Ja, das hat mich auch überrascht, auch dass so eine krasse Ansage gegenüber Max Verstappen dann kommt, ne?
Ja, und ja, das Ganze hat dann dazu geführt, dass er dann doch sehr, ja, ich will jetzt fast schon sagen, rot gesehen hat. Mhm. Und damit meine ich jetzt keinen Ferrari oder so, sondern er war einfach wütend und hat dann wirklich mit der Brechstange eine Runde später in Kurve 1 da wirklich probiert, einfach irgendwie innen reinzustechen.
Nach einer Überrundung noch, ne? Also
ja, genau.
Kann man ja auch durchaus mal probieren, ein Überholmanöver, ein überraschendes nach einer Überrundung. Der ergibt sich natürlich auch gerne mal eine Position.
Oder das stimmt,
eine
ja.
Möglichkeit also, für eine Position, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also an sich ein legitimer Move. Wenn man dann aber gesehen hat, wie er da in die Kurve reingerutscht ist, muss man ja schon sagen, da standen ja gefühlt, also mindestens zwei Reifen standen, wenn nicht die Hinterreifen auch noch. Also er hat sich da schon gut verbremst. Mhm. Ja, dann lenkt Hamilton ein bisschen früh ein, trifft ihn am Hinterrad, Max Verstappen hebt ab, hat noch Glück, dass da nicht mehr Schaden entsteht, Hamilton hat da auch Glück.
Hätte auch ein Doppel aus sein können, das Ganze mit
Pech. Ja, genau. Wenn ich da jetzt an Österreich zurückdenke, wie minimal die Berührung zwischen Lando und Max war, ist eigentlich schon verrückt, dass da jetzt nichts passiert ist. Gut, Max Auto wird ein bisschen Unterbodenschaden gehabt haben, glaube ich, aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wir sind uns einig, sehr, sehr ungestümes Manöver von ihm. Mhm. Aber muss man dann auch sagen, in der Post-Race-Show auf F1-TV haben sie es dann auch noch mal ein bisschen detaillierter auseinandergenommen. Hamilton lenkt da sehr früh ein, also auch früher, als das die Runden davor gemacht hat. Und er sieht Max so. Also Hamilton hätte diese Kollision auch vermeiden können, wenn er einfach eine halbe Sekunde, nicht mal, weniger als eine halbe Sekunde später einlenkt oder so einlenkt, wie er immer einlenkt.
Max vorbeigeschossen, neben die Strecke und Hamilton wäre vorne geblieben.
Genauso sieht's aus. Halt Switchback nennt man das ja, ganz klassisch. Jemand will innen in die Kurve reinstechen, verbremst sich, hat dann beim Kurvenausgang die viel weitere Linie, du kannst dann innen wieder vorbei. Das hätte easy funktioniert. Ja, von Hamilton da ein bisschen, ja, clumsy, sagt man im Englischen, tollpatschig, klingt im Deutschen irgendwie ein bisschen blöd, finde ich, aber ja, war jetzt auch nicht perfekt von Hamilton da so früh einzulenken. Er selbst hat nach dem Rennen schon direkt gesagt, das ist ein Racing-Incident gewesen. Max meinte, das ist Moving Under Braking. Ja, Moving Under Braking finde ich auch ein bisschen schwierig.
Ich finde,
irgendwann muss man halt
in der Situation
einlenken.
Hart von Max das zu sagen, weil eigentlich muss man ja schon sagen, der Fehler geht ja da von ihm aus.
Genau,
beziehungsweise das zu risikovolle Manöver. Er hat aber die Quittung ja direkt bekommen, indem er die Position verloren hat. Sogar gut Glück im Unglück natürlich, hätte er auch ausscheiden können.
Ja, und, das stimmt. Aber
es gibt auch jetzt die News, was die FIA entschieden hat. Also es gibt keine Strafe für Max Verstappen bei dem Ganzen. Kam eben rein und ja, Strafe direkt auf der Strecke. Und ich sehe es halt auch immer noch so, ich will ja auch Racing sehen irgendwie.
Genau, das ist es halt. Also gut, ich bin auch nicht der Fan davon zu sagen, ja, er hat ja die Strafe auf der Strecke bekommen. Wenn die, also keine Ahnung, er ist halt trotzdem Fünfter geworden, hat Punkte geholt. Wenn seine Schuld, also wenn die Racing-Stewards jetzt gesagt hätten, das ist 100% seine Schuld, dann muss er trotzdem noch eine Strafe kriegen, damit er dann nur Sechster oder Siebter wird.
Ja, mit plus 5 hätte er ja schon eine Position verloren gehabt.
Genau deshalb, also das so im Kontext zu sehen, bin ich kein großer Fan von, weil die Punkte vielleicht am Ende auch für die WM wichtig sein könnten, die er jetzt dadurch behält, anstatt noch weiter zu verlieren. Aber wie gesagt, ich würde sagen, die initiale Schuld geht von ihm aus, aber Hamilton hätte die Kollision auch easy vermeiden können. Von daher ist es schon okay, da zu sagen, es war ein Racing-Incident. Ja, und am Ende vielleicht wäre es auch anders gewesen, wenn Hamilton ausgeschieden wäre dadurch. Dann, glaube ich, hätten wir eine Strafe für Max gesehen. Aber so, denke ich mal, geht es klar als Racing-Incident. Auch
was
wenn,
noch interessant war, Dr. Helmut Marko war im Interview bei Sky dann, ne, auch wegen der Szene. Oh. Und er hat dann gemeint, ja, Max war ja vorne.
Ja, gut.
Das finde ich dann auch ein bisschen bescheuert, weil Max war ja vorne, weil er eben viel zu spät bremst. Also,
ja, also
das kannst du halt dann auch nicht bringen, finde ich. Also das ist dann auch ja, ein bisschen engstirnig.
Ja, also das ist wirklich, dann könnte man ja immer in jede Kurve richtig die Dive-Bombs reinschicken. Ja, ich bin ja vorne.
Genau, das geht ja, also, halt auch ist, nicht, ne? Also deswegen, ja. Es war, ich finde es so ein bisschen auffällig, so die letzten Wochen, wenn Max dann wirklich in Bedrängnis ist, ne, oder halt wirklich nicht die schnellsten Boliden hat auf der Strecke, passieren da jetzt öfters mal so ungestüme Dinge. Und auch hier, er hätte sich ja wirklich Hamilton einfach noch eine Runde zurechtlegen können und zieht dann vorbei.
Ja, ich glaube, er hatte ja auch die Mediums, glaube ich, drauf und Hamilton die harten Reifen und er hätte da schon noch Chancen gehabt, ja. Aber ich glaube, das war halt, weil er genau die Runde davor so ein bisschen von der Strecke gedrängt wurde, wobei das ja eigentlich auch nichts war, aber das hat ihn ein bisschen getriggert, ja. Dann der Funkspruch bestimmt auch. Ja, der hat
gebrodelt, also ganz klar.
Ja,
das ist alte Max wieder so ein bisschen durchgekommen, ne, aber...
Ja. Ja, gut.
Ah, da hat er ein bisschen die Coolness irgendwie gefühlt, aber klar, er ist ja auch einer, der will einfach immer das Maximum rausholen und am besten jetzt als nächste Runde. Ne? Und
ja, genau.
Deswegen und wird aber jemand auch dreimal Liga-Weltmeister. Das ist nur auch
genau, so wollte gerade sagen, das ist in vielen Situationen ja auch die richtige Einstellung, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Und wenn man halt Max Verstappen hat, dann hat man das Komplettpaket und dann wird er sowas immer probieren und man muss auch sagen, er hat halt in den letzten 3 Jahren hat er sich sehr, sehr selten solche Fehler erlaubt. Und ja, jetzt, wo das Auto... Er hat ja
keine richtige Konkurrenz.
Ja, aber ich würde schon sagen, also letztes Jahr nicht, aber das Jahr davor, da hat Checo, oder letztes Jahr hat Checo auch am Anfang Rennen gewonnen. Das Jahr davor mit Ferrari am Anfang, da waren schon viele Close Battles dabei, doch. Also klar,
die meisten schon, Rennen nicht. Ja, aber es war ja immer eine eindeutige Sache.
Ja, aber trotzdem... Da war schon genug, wo er sich solche Fehler immer mal wieder hätte erlauben können. Und hat er nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall Österreich und hier das. Ja, mal gucken. Gut, es sind jetzt zwei solcher Racing, also zwei solcher Fehler im Rennen, sage ich jetzt mal. Ist jetzt, vielleicht bleibt es bei den beiden, aber ja, ist so ein bisschen eine kleine Tendenz, das stimmt schon.
Deswegen hoffe ich wirklich, dass es noch spannend wird da vorne in der Fahrer-WM. Und wir dann wird es noch ein paar Mal knallen. Also,
ja.
So, jetzt schauen wir mal. Wir haben ja bei Mercedes angefangen, sind dann zu Verstappen. Wir bleiben jetzt natürlich noch bei Mercedes beim zweiten Fahrer, nämlich George Russell im Klassement, der hier Achter wurde.
Ja, es würde ich sagen, für Ungarn, wo man auf der Strecke nicht so leicht überholen kann, eigentlich sogar ziemlich gut. Ja,
da war jetzt nicht so viel mehr drin. Also.
Ja, deswegen, ihr habt noch die schnellste Rennrunde auch geholt, also da nochmal ein kleines extra Pünktchen mit abgestaubt.
Das war wichtig, ja.
Und also quasi hat alle Autos, wo ich jetzt sage, die musst du im Mercedes früher oder später auch in Ungarn überholen, hat er gepackt und dann vor ihm sind nur noch die Autos aus den Top 4 Teams, deswegen würde ich da auch sagen, da hat er das Maximum aus seinem schlechten Startplatz rausgeholt. Für den war jetzt heute am Sonntag nicht mehr drin einfach.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Und geht's im Klassement jetzt auch direkt weiter zu Ferrari mit Platz 4. Charles Leclerc und Platz 6 Carlos Sainz. Ich muss sagen, irgendwie waren die Ferrari sehr unauffällig. Die waren gefühlt kaum im Bild, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Weil das auch ein okayes Ergebnis ist. Leclerc Platz 4 ist schon eigentlich relativ stark.
Ja.
Aktuell, gerade wenn beide McLaren auf dem Podium stehen. Und geht für Leclerc auch mal wieder so ein kleiner Erfolg, ne, nach den letzten Wochen, weil seit Monaco lief ja da gar nichts zusammen. Teilweise wirklich technisches Pech gehabt und so, ne?
Er hat seit Monaco nur 12 Punkte geholt und hat heute nochmal 12 geholt. Also,
ja, so gesehen.
Befreiungsschlag so ein bisschen für ihn.
Deswegen kleiner Erfolg für Charles Leclerc. Und ja, Ferrari, glaube ich, diesmal gibt es da gar nicht so viel zu erzählen. Nee. Und ja, Sainz weiterhin auf dem Fahrermarkt, muss sich mal endlich mal entscheiden. Dann gehen wir noch weiter. Ja, Max, im Red Bull haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Gibt es da noch was zu ergänzen?
Ich glaube, sonst war da in seinem Rennen, wir haben über den Start schon gesprochen, als wir über Lando und Oscar gesprochen haben, dann das Manöver mit Hamilton. an sich sehr viel schlechte Stimmung am Funk gewesen, auch so zwischendurch. Der ist mit dem Auto überhaupt nicht zufrieden aktuell. Ja, keine Ahnung, das ist ein Wochenende, das muss er abhaken und vielleicht die ein oder andere Lehre noch mitziehen für den Rest der Saison.
Genau, gehen wir noch jetzt zu dem zweiten Red Bull, Sergio Perez. Ja, Platz 7 geholt. Finde ich ein starkes Rennen gefahren, Sergio Perez. Ja. Da kann ich überhaupt nichts sagen. Nee. Leider in die Situation halt durch den Unfall geraten, ne? Weil ja, er wesentlich genau weiter vorne gestartet. Aber so vom Grundspeed war hier Perez vollkommen in Ordnung. Also.
Ja, absolut. Also es ist wirklich, ich glaube halt, also bei ihm gilt eigentlich das Gleiche wie bei Russell. So, die McLaren sowieso out of reach. Hamilton, die beiden Ferrari und Verstappen, an die kommst du einfach nicht ran, wenn du so weit hinten startest. Er hat Russell hinter sich gehalten, das Rennen. Der ist ja nur einen Platz hinter ihm gestartet. Er hat alle Autos überholt, wo ich sage, da musst du mit einem Red Bull vorbeikommen. Und man hat ja auch an Verstappen gesehen, der Red Bull lag alles andere als gut auf der Strecke. Von daher würde ich sogar sagen, ein sehr starkes Rennen von Perez. Ja. So, also Qualifying war wirklich Much, aber Rennen würde ich sogar sagen, eins seiner besseren, zumindest für die letzten Wochen.
Ja, da gehe ich mit. Ich bin mir, will gerade mal schauen, in der Fahrerwertung wäre es ja auch noch spannend für Sergio Perez. Da er ja dieses Ultimatum hat gestellt bekommen und die Mercedes da ja auch gelauert haben. Auf der Seite, wo ich gerade bin, ist es nämlich leider noch nicht aktualisiert. Ach weil so, ich meine, ja, gut, Hamilton wäre jetzt vor Sergio Perez in der Fahrerwertung, oder?
Ja, das Ultimatum ist sowieso schon hinfällig, da er nicht weiter als 100 Punkte hinter Max sein darf.
Ja gut, das sowieso, also, ja.
Das hat sich sowieso schon erledigt. ja, aber und er davon sollte auch nicht 5 Plätze weiter, also mehr als 5 Plätze hinter Max sein in der WM. Max wird auf 1 bleiben zur Sommerpause. Das funktioniert nicht mehr. Aber ja, Lewis Hamilton ist jetzt einen Punkt vor Checo. Also hätte er dann beide. Und er muss aber beides schaffen. Also die 100 Punkte hinter Max, die schafft er auch.
Ja gut, dann ist klar.
Genau, also zumindest gerüchtenweise. Man weiß natürlich nie, was in den Verträgen drinsteht, aber ich habe das von mehreren Quellen gelesen. Das heißt, da scheint was dran zu sein wahrscheinlich.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, die Fahrerdiskussion um den Platz heben wir uns noch auf, weil ich glaube, nächste Woche gibt es da wieder weitere Erkenntnisse bei Sergio Perez. Eine interessante Sache noch dazu. Durch den Piastri-Sieg haben von den Top-4-Teams 7 Fahrer jetzt einen Rennsieg geholt. Außer Sergio Perez.
Ja, spricht auch für sich.
Und Logan Sargeant hat ihn dieses Wochenende wieder im Qualifying geschlagen. So, wird eine spannende Geschichte, aber wie gesagt, ich glaube, nächste Woche gibt es mehr Erkenntnisse. Ne? Und
ja, kommen wir zu einem eventuellen Ersatz Perez direkt.
Ja, tatsächlich, die kommen jetzt ja direkt, die Racing Bulls. Yuki auf Platz 9 holt 2 wichtige WM-Zähler. Gutes Ergebnis. Und, aber Meinung nach ist das nicht das Maximum, was das Team hätte erreichen können. Denn man hat die Boxenstrategie bei Danny Ricciardo komplett verbaselt.
Ja, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also ich weiß nur, dass sie mit Yuki ja sehr lange draußen waren.
Das hat auf auch den gut geklappt. Reifen. Yuki, sehr gutes Reifenmanagement.
Genau, das hat richtig gut funktioniert. Der war jetzt am Ende auch nur knapp vor Lance Stroll, muss man dann auch sagen. Also auch da gut gemacht, den Aston Martin noch hinter sich zu halten. Also von Yuki, gute Strategie, gut gefahren. Ja, bei Ricciardo, da hast du wahrscheinlich mehr drauf geachtet.
Ja, also der ist, glaube ich, in Runde 12 an die Box gegangen. Hülkenberg ist ja, also die Haas muss ich dazu mit reinziehen. Hülkenberg ist ja schon direkt am Anfang in die Box.
Stimmt, die haben das getriggert am Anfang alles, ne?
Und Ricciardo war ja auf Mediums, wie Yuki auch, hätte eigentlich auch relativ lang draußen bleiben können. Dann ist Magnussen an die Box, ich glaube in Runde 11 oder 12. Und eine Runde später hat man Ricciardo dann auch schon an die Box geholt. Auch ein bisschen mit der Sorge vielleicht, wegen den Haas oder so, oder damit Ricciardo noch davor rauskommen, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, was die sich dabei gedacht haben. Aber dann war Ricciardo so hinten an, hinter allen Leuten. Stroll kam dann später noch aus der Box, der dann auch ganz knapp vor Ricciardo gelandet ist. Und dadurch hat man sich das ganze Rennen von Ricciardo eigentlich versaut, denn zum Zeitpunkt seines Boxenstopps war er vor Yuki. Es wäre also gar nicht nötig gewesen, ihn an die Box zu holen. Also ich weiß nicht, warum man da die scheinbar selbe Strategie von beiden Fahrern so verbaselt hat. Also ich kann es mir nicht erklären, weil ich glaube nämlich, dann wären beide in die Punkte gefahren, was weiß ich, Platz 9 und 10 oder wie auch immer. Und ja, also...
Ja, das ist ein bisschen...
Vielleicht waren ja auch Reifenprobleme am Anfang der Grund, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, weil auch vom Speed war da nichts auffällig, war das so ein bisschen dieser ganze Haufen von den Fahrern. Haas war an der Box mit beiden und ja, ist völliger Schwachsinn meiner Meinung nach.
Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dieses lange Draußenbleiben von Yuki ist ja eigentlich nicht die Standardstrategie in Ungarn, dass man halt gesagt hat, Ricciardo fährt vorne, der kriegt unsere Standardstrategie, wo auch alle Teams dachten, dass das die beste ist.
Und aber mit Yuki nicht so probieren früh wir was. Auf den Mediums.
Ja, es sollte ja ein Two-Stop werden und wenn dann der erste, weil der Undercut ja so mächtig ist, das wurde vor dem Rennen auch gesagt.
Aber nicht um 10 Runden Unterschied zu den normalen Medium-Stops, weißt du, das ist ja viel zu früh.
Ja gut, aber in dem Moment, in dem der Undercut getriggert wird von manchen Teams und du Track-Position verlierst, musst du den halt mitgehen, dann bist du halt gezwungen.
Ja mäßig. Gut, aber Haas war ja auf Softs.
Die sind dann ja, aber das ist ja dann egal, indem du auf die neuen Reifen wechselst. Also welche Reifen davor drauf waren, ist ja dann egal. Es zählt ja quasi das, was nach dem Boxenstopp ist. Und wenn die dann auf die Mediums oder auf die Hards wechseln und du 3 Runden später auf Mediums und Hards wechselst oder 5 Runden später und dann hinten auf die auffährst, weil die dich durch den Undercut bekommen haben, dann bringt es ja auch nichts, dass die im ersten Stint auf den Softs waren. Deswegen, das ist so ein bisschen... Das sind halt so diese ganzen Strategiespielereien und da haben sie wahrscheinlich gedacht, bevor wir jetzt hier die riskante Strategie, weil Yukis war auf jeden Fall die riskantere Strategie, bevor wir die mit beiden Autos fahren und ganz im Abseits landen, splitten wir die Strategie, machen mit Ricciardo das, was alle anderen Teams auch machen und machen mit Tsunoda halt das, ja, was das riskantere ist. Und gut, das hat jetzt am Ende funktioniert. Keine Ahnung, kann man jetzt Ricciardo nicht vorwerfen. Ich finde aber auch beim Team, ja, weiß ich nicht, also... Müsste man jetzt wissen, was Ricciardo dazu sagen würde. Ob er jetzt sagt, hey, ich wollte die andere Strategie, meine Reifen waren gut, ich wollte draußen bleiben. Wenn er aber gesagt hat, hey, gebt mir die Strategie, die ihr denkt, die besser funktioniert und das Team dachte, die funktioniert besser, dann muss man halt auch sagen, so läuft es dann manchmal. Dann kann man dem Fahrer keinen Vorwurf machen, aber dann ist es halt so.
Ja.
Deswegen,
weiß man jetzt nicht, was ablief. Ja, schon gelaufen alles. Für mich verschenkte Punkte, aber trotzdem ein Erfolg, weil ein Platz 9 fürs Team. Ist ja wirklich ein gutes Ergebnis. Ja. Aber
genau.
Ja. Trotzdem ein bisschen verbaselt das Ganze. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Team und Aston Martin. Ich hätte die eigentlich weiter vorne eingeschätzt. Aber
für die ging es ein bisschen nach hinten im Rennen.
Ja,
ne?
Und ja, auch weil das mit Yuki so gut geklappt hat, weil sonst wären die vielleicht auch vor Yuki gelandet. Aber Lance hat hier den Punkt geholt am Ende. Vor Alonso. Ja, und das war auch ein bisschen der Grund dann, Alonso hat ja auch sehr stark aufgeholt auf Yuki, allerdings am Ende hatte er wesentlich ältere Reifen als Lance gehabt und dann hat man natürlich die Positionen getauscht, beziehungsweise Lance natürlich auch den besseren Speed gehabt auf den neueren Reifen und ja, der hat dann war auch ganz knapp dann hinter Yuki gewesen, ich sag mal 3-4 Runden mehr oder vielleicht ein bisschen weniger sogar, hätte Lance auch noch eine Chance da gehabt. Also Lance, starkes Rennen.
Ja, und an sich auch starkes Wochenende. Ne? Er war ja im Qualifying auch nur knapp hinter Fernando. Ja, also stark. Ja, ich glaube auch, er war schon im DRS ne, in der letzten Runde. Also da hat nicht viel gefehlt. Aber auch so, den einen Punkt mitgenommen. Für Aston Martin einfach wichtig, momentan immer in die Punkte zu fahren, damit sie da ihren 5. Platz in den Konstrukteuren noch über die Saison retten, weil wir brauchen uns nichts vormachen, nach oben hin geht da nichts bei Aston Martin, da müsste schon wirklich viel passieren jetzt und jetzt müsste halt aufpassen, dass die V-Cups oder vielleicht sogar noch andere Teams da nicht noch an denen vorbeiziehen. Von daher ist da auch jeder Punkt wichtig.
Ja, definitiv. So, kommen wir jetzt zum nächsten Team im Klassement, das ist nämlich Haas mit Platz 13 und 15, Hülkenberg da auf der 13 und ja gut, der Haas ging hier nicht ganz so gut wie an manchen anderen Rennwochenenden. Ist ein okayes Ergebnis. Hülkenberg ja eh mit dem frühen Boxenstopp. Ja. Komplett andere Strategie als der Rest. Und ja, hat er auch gut aufgeholt, aber irgendwann lassen die Reifen dann natürlich auch nach, weil du sie ja wesentlich früher schon drauf hast. Und von daher, ja, da war auch nicht viel mehr drin. Ist okay.
Nee, ich glaube auch. Gerade auch für Hülkenberg waren die letzten Rennen ja alle sehr erfolgreich. Er hat ja ganz gut gescored immer die letzten Wochen. Und ja, da ist dann einfach mal ein Rennen dabei, wo das Auto nicht so gut läuft. Und dann landest du halt mal nicht in den Punkten. Ich glaube auch, da war nicht viel mehr machbar als hier in Ungarn. Deswegen auch Magnussen auf 15. Ja, ist jetzt natürlich nicht optimal, aber ja, ist dann halt so. Ich glaube, mit dem Ergebnis müssen die auch abhaken, weitermachen. Es war eine ganz andere Strecke. Mal gucken, was da geht für die Haas-Autos.
Zu Magnussen gab es ja jetzt auch die News diese Woche, dass er das Team verlässt. Das ist noch neu. Mhm. Wir haben ja schon mit gerechnet. Aber noch nicht die News über ein Karriereende.
Genau, ja. Wer weiß. Ja,
abwarten. Ne? Kann man auch nicht genau sagen. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob da von Magnussen vielleicht demnächst noch eine neue News kommt.
Aber er drängt sich jetzt auch nicht so auf, muss ich sagen, als Fahrer für ein potenzielles
Cockpit. Er könnte doch zu Kick Sauber gehen. Dann hat er wieder Hülkenberg als Teamkollege.
Das wäre lustig, wenn sie einfach beide das Team dahin wechseln. Aber da würde ich, also da bin ich ehrlich, da würde ich sogar
Bottas aus Sicht behalten.
Von Kick Sauber, genau, da würde ich Bottas behalten. Und auch bei Joe mit Blick auf den chinesischen Markt könnte man dann überlegen, ob der auch die bessere Wahl als Magnussen wäre. Gerade weil Joe auch noch jünger ist und man da vielleicht noch mehr Potenzial sieht. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Magnussen noch ein Cockpit finden wird für nächstes Jahr. Wir werden es sehen, aber
nächste Woche wissen wir vielleicht schon mehr oder dann der Silly Season. Und ja, gehen wir weiter im Klassement noch kurz hier. Alex Albon auf 14, Logan Sargeant auf der 17, wenn Williams lief jetzt auch nicht optimal in dem Sinne. Albon besser als der Teamkollege. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel jetzt zu sagen.
Ja, bei Albon doch eine interessante Sache hatte ich noch während dem Rennen. Ein Funkspruch. Weil Albon ja auch schon in den letzten Rennen immer mal quasi mit seinem Team da unzufrieden war. Und da hat er dann auch am Radio ziemlich klar gesagt, als sie ihm dann gesagt haben, wir machen den Stint doch lang. Und dann hat er halt gesagt, ja super, jetzt sind meine Reifen kaputt. So nach dem Motto, ihr sagt mir für 5 Runden lang, ich soll pushen. Mhm. Und dann sagt er, ja, jetzt müssen die Reifen doch lange halten. Stimmt. Und da hat er auch gesagt, we're too indecisive. So nach dem Motto, warum entscheiden wir uns nicht so? Mhm. Das ist halt sowas, gerade wenn es darum geht, wie du mit den Reifen umgehst, musst du dich am Anfang des Stintes entscheiden. Ja. Und du kannst dem Fahrer nicht sagen, gib jetzt alles. Und dann 5 Runden später sagst du ihm, ach so, nee, mach halblang, die Reifen müssen halten. Gerade in der Formel 1 ist alles so eng, in Ungarn ist die Strategie so wichtig, da musst du klare Entscheidungen treffen und das hat Albon da sehr offen kritisiert am Funk. Hat er auch absolut recht mit, weil als Fahrer machst du das, was dir gesagt wird und ja, wenn sich das halt alle paar Runden ändert, ist das halt einfach Kacke. Und deswegen da bei Williams lief da auch strategisch nicht alles rund. Aber ich glaube auch, dass Punkte schon außer Reichweite gewesen wären.
Muss natürlich auch sagen, es gab wieder nur einen Ausfall und
stimmt,
da ist nicht besonders viel noch zu holen.
Ja, und der Ausfall mit Gasly, der Ausfall ist ja dann auch eher hinter den Williams passiert, sag ich mal. Also auch wenn Gasly zwischenzeitlich ja, weil er auch lange auf den Reifen war, irgendwo im Mittelfeld mit drin war, aber ja.
Nächste Team ist ja Kick Sauber, genau, auf Platz 16 und 19, Bottas, Joe geschlagen.
Auch unauffälliges
Rennen. Ich würde gerne über Kick Sauber mal ein längeres Kapitel machen, aber da gibt es aktuell wirklich nicht so viel zu erzählen. Der Fahrermarkt ist da schon das Interessanteste und ich hoffe wirklich, die tauchen dann in naher Zukunft wieder bei sportlichen Diskussionen oder auf Punkterängen auf. Also da ist halt nicht viel im Moment.
Ja.
Wenn du hinten schade rumfährst, für den Namen Sauber in der Formel 1.
Das stimmt, ja. Ja, wenn du da hinten rumfährst, ne, dann ja, können wir als Zuschauer auch gar nicht so viel zu sagen, ne, weil das bist halt nie im Bild, außer mal bei Überrundungen vielleicht oder wenn irgendein cooles Manöver passiert. Aber ich glaube, ich habe Joe und Bottas wirklich, ich habe die so gut wie gar nicht im Bild gesehen, glaube ich.
Ja, auch stimmt, sehr wenig Screentime. Und ja, dann gehen wir noch kurz zu den beiden Alpinen. Wir haben es im Qualifying ja schon gesagt. Leider wieder so die Form von Anfang der Saison, wo gar nichts ging. Hm. Und klar, Gasly, Hydraulikschaden, Ocon 18. Ja, das ist...
Gasly auch Pech in den letzten Rennen gehabt, ne? Der hat immer so irgendwelche Ausfälle, für die er nichts kann. Also in Silverstone war er dann auch, da ist er ja dann schon in die Box abgebogen, bevor es losging.
Ja. Ist er nicht hier sogar auch aus der Boxengasse gestartet? Diesmal war es nicht
weiß
so.
Ich gar nicht.
Diesmal
nee, ich glaube nicht, so. Nee.
Ja, das ist wirklich schade. Aber gut, auch Alpine gibt es diesmal nicht so viel. Denke, das ist auch vollkommen okay. Und ja, wir sind jetzt fertig, ne? Denke mit der sportlichen Analyse des Rennens. Schließen das Kapitel ab und im nächsten, wie immer, unsere Awards natürlich das Ganze noch. Und danach wollen wir noch ein klein bisschen über Gaming reden, du hast deine ersten Eindrücke zu F1 24, wo ich selber auch sehr gespannt bin, weil ich noch gar nicht weiß, was du da alles erzählst. Und in dem Sinne, bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Kommen in Kapitel 3 und wir starten hier direkt rein, bevor es ums Gaming geht, in die Awards erstmal vom Rennwochenende. Und ich habe mir noch gar keine großartigen Gedanken darüber gemacht. Deswegen bin ich gespannt, was du hier als Platin Award nominiert hast.
Ja, mein Platin Award finde ich, auch wenn er ein bisschen ganz, ganz kleinen Beigeschmack hat, der Sieg, würde ich ihn trotzdem gerne Oscar Piastri geben, weil das war sein erster Rennsieg. Er hat das Ding quasi am Start gewonnen für sich, mehr oder weniger. Und auch wenn Lando dann im letzten Stint zwar ein bisschen schneller war, war davor Oscar der Schnellere auf der Strecke. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo McLaren quasi das Fighten freigegeben hat, hat er Lando nicht rankommen lassen. Von daher hat er sich den Sieg auch schon verdient. Und ja, deswegen erster Rennsieg für Oscar Piastri in seinem gerade mal zweiten Jahr.
Ja, eben.
Finde ich, ist der Platin Award für mich.
Ich mache einen ähnlichen Move, will aber nicht den Piastri geben. Kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber weil ich sonst im Feld jetzt keinen habe. Ich gebe ihn Lando, weil er das so einfach hingenommen hat, Piastri vorbeizulassen. Dass er da so uneigennützig agiert hat. Ob es ihm am Ende wirklich hilft, ist die andere Frage. Aber ja, dass er da jetzt kein großes Theater gemacht hat, ist vielleicht auch ganz wichtig in der Situation, ne, weil die Entscheidung wurde ja so oder so getroffen und da musst du ja nicht noch irgendein Feuer legen. So, ja, dann gehen wir jetzt rein in die Fluppe des Rennens oder die Fluppe des Rennwochenendes. Was hast du da für Gedankengänge?
Gäbe es tatsächlich ein paar, wo ich am Überlegen war, würde es dann aber dem McLaren-Team, dem Strategieteam geben oder wie auch immer man das dann jetzt aufteilen will. Also, weil die haben für Kontroverse gesorgt, wo niemals hätte eine Kontroverse entstehen müssen. Also es ist wirklich... dieses gegen Hamilton covern, was ja kompletter Schwachsinn war. Und also es ist wirklich, die hätten sich einfach auf sich konzentrieren müssen und hätten das Ding easy nach Hause gefahren. Ich meine, sie haben es ja auch easy nach Hause gefahren, aber so hast du jetzt Lando verärgert, hast Oscars Sieg so ein bisschen geschmälert. Das ist als Team mal ganz, ganz unglücklich gehandelt und sind jetzt auch in der Erklärungsnot warum die das nicht klarer kommunizieren. Und wer weiß, vielleicht reden wir am Ende der Saison über diese 7 Punkte für Lando.
Ja, gut möglich. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, eine Premiere in unserem Podcast, nämlich dass alle 4 vergebenen Awards von uns einem Team angehören, denn ich wähle genau denselben Award für die Fluppe wie du. Ich finde das...
Ja, stimmt, das hatten wir echt noch nicht. Ne?
Das passiert auch echt ganz gut rein in der Form. Und ja, also denke ich, das passt hier sehr gut und zeigt einfach, wie kurios so ein Doppelsieg sein kann, wo du den Fahrern halt wirklich gar keinen Vorwurf machen kannst für das Ganze, was da eben vorgefallen ist. Ja, und dann sind wir auch fertig mit den Awards, es sei denn, also Sonder-Award habe ich jetzt nicht. Hat McLaren ja alles schon abgeräumt, von daher bleiben wir dabei. Und ja, wir haben es ja angekündigt eben und ich hatte ja schon mal ein bisschen über F1-24 gesprochen, die ersten Erfahrungen mitgeteilt. Du hast später angefangen, das Ganze zu zocken und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du dazu erzählen hast. Wie sind denn jetzt nach ein bisschen Gaming-Phase deine ersten Eindrücke zu oder wie viele Spielstunden hast du jetzt schon ungefähr?
Das zeigt die PlayStation ja immer so schön an. Also es sind auf jeden Fall schon über 30 mittlerweile.
Oh, okay, das ist krass. In der Zeit jetzt, ja?
Ja. Also ich habe ein bisschen später angefangen, so festivalbedingt und weil das bei mir ja auch so ein bisschen, weil ich in der E-Sport-Liga ja so ein bisschen hintenrum mitfahre, ist es dann für mich immer so der Start von der E-Sport-Saison. Da fange ich dann immer erst an, das Spiel richtig zu spielen oder so kurz davor. Und das war jetzt. Deswegen habe ich da dann jetzt in den letzten Wochen doch schon gut Zeit rein versenkt. Und ich muss erstmal so als erstes Fazit sagen, es ist eine Weiterentwicklung vom letztjährigen Spiel, was ich ja schon sehr gut fand. Und eine positive Weiterentwicklung auf jeden Fall. Also ich glaube, da stimme ich mit dir überein. Du hast ja, glaube ich, auch gesagt, dass du es besser fandest als letztes Jahr. Deswegen, es hat sich nicht so brutal viel geändert, es ist jetzt nicht so ein krasser Umsturz, aber die Sachen, die geändert wurden, gefallen mir. Ich habe auch so in alle Spielmodi mal ein bisschen reingezockt, dieses F1 World, wo quasi alles untergebracht ist, vom Zeitfahren bis hin zu Online-Rennen und so weiter. Da hat sich jetzt nicht so viel getan, finde ich.
Und die Fanzone noch, die so ein bisschen dazu gekommen ist, eigentlich auch ein ganz witziges
die
Feature.
Die kam dazu. Ja, da kann man sein Lieblingsteam und seinen Lieblingsfahrer auswählen. Muss nicht das Gleiche sein. Also bei mir ist auch Ferrari und Lando Norris. Wen hast du genommen? Danny Ricciardo und
als Team? Wie kam es tatsächlich?
Okay. Du hast
stimmt, dann ein anderes Team wäre auch witzig gewesen noch. Ja,
ich kann nicht sagen. Also ist ja muss gar nicht zusammenpassen, aber
Hamilton ist ganz lustig. Und Ferrari wäre so. Doch auch witzig.
Ja, stimmt. Ja, das haben bestimmt einige, ja. Deswegen, das ist ganz cool, da holt man dann so Punkte für sein Team irgendwie und da gibt es dann alle paar Wochen quasi die Abrechnung, welches Team mehr Punkte geholt hat und so und da kriegt man ein paar Belohnungen. Das wird auch so, da wird quasi die Durchschnittspunktzahl genommen, weil ansonsten hätten jetzt natürlich so Fahrer wie Lewis Hamilton, Max Verstappen oder so, hätten ja viel mehr Leute, die für die beiden Punkte holen, als jetzt ein Kevin Magnussen, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen wird da dann so der Average genommen. Das heißt, da braucht man keine Angst haben, wenn man von einem Fahrer da Fan ist, der jetzt nicht so viele Fans hat. Ist auf jeden Fall auch ganz cool. Ansonsten der Karrieremodus, da wurde ja einiges geändert und das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Also da hat man ja dann so ein bisschen mehr, so ein bisschen das Standing im Team wichtiger, sage ich jetzt mal. Da ist man nicht mehr alleine derjenige, der die Entwicklung vorantreibt, sondern der Teamkollege kann da Upgrades kaufen von den Punkten, die er in den freien Trainings sammelt. Man selbst kauft von seinen Punkten Sachen, muss ja so ein bisschen gucken, was will mein Teamkollege entwickeln, was will ich entwickeln. Hat dann, je besser man im Team ist, auch ein bisschen mehr das Sagen. Finde ich eine coole Sache. Spielt dann auch in diesen Vertragsverhandlungen in der Fahrerkarriere eine Rolle. My Team habe ich jetzt noch nicht angefangen, dazu kann ich noch nichts sagen.
Ich auch noch nicht, ja.
Und ansonsten habe ich mich in Online-Lobbys beim E-Sport ein bisschen ausgetobt. Und muss sagen, da läuft alles rund, was auch nicht bei jedem Formel-1-Spiel am Anfang der Fall war. Von daher, da gibt es auch nichts Negatives zu vermelden. Das Handling auf der Strecke finde ich noch mal ein bisschen besser als letztes Jahr. Hat sich aber auch nicht grundlegend viel getan, muss ich sagen. Und was ich halt sehr cool finde, im Singleplayer hat man diese kleinen Ziele, da hast du auch schon mal von gesprochen, dass man während dem Rennen mal so Ziele bekommt. Die sind manchmal ein bisschen schwachsinnig. Das lässt sich, glaube ich, nicht anders regeln. So. Dann hält man sich halt einfach nicht dran, dann hat man auch keinen Nachteil davon. Aber was ich ganz cool finde, was es da auch gab, da kann es zum Beispiel eine Teamorder geben, die ich persönlich jetzt auch schon hatte. Ich habe in meiner Fahrerkarriere, ich wollte so von ganz hinten starten und dann zu den guten Teams wechseln, weshalb ich bei Kick Sauber angefangen habe. Und da hatte ich dann wirklich auch eine Teamorder, wo ich irgendwie auf Platz 15 oder 16 war und Joe war hinter mir. Und dann hieß es, ja, lass ihn jetzt vorbei. Und dann habe ich ihn vorbeigelassen, auch nachdem ich mir auch überlegt hatte, machst du das jetzt oder nicht? Dann dachte ich aber, gut, ich fahre eh nicht um Punkte und dann machst du das einfach mal. Weil vor mir auch jemand war, an dem ich nicht vorbeikam. Und dann dachte ich, ja, es ist ja eigentlich auch realistisch, wird das Team in echt vielleicht auch machen, dass sie dann sagen, hey, wir wechseln die Plätze und schauen mal, ob der andere den angreifen kann. Eigentlich eine coole Sache. Und ja, von daher würde ich sagen, ist eine gute Entwicklung von dem Spiel. Gefällt mir eigentlich. Und ich habe jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eigentlich nichts, was ich so schlechter finde als letztes Jahr. Das Einzige von dem, wie man den Modus, den ERS-Modus quasi für den Elektromotor, den man jetzt halt so frei wechseln kann, weil früher oder in den letzten Jahren hat man immer, entweder man drückt den Overtake-Button, dann wird sehr viel Energie frei, das kann man quasi immer nur kurz machen, so mal eine Gerade oder so, und dann muss man da nochmal drauf drücken, dass es wieder ausgeschaltet wird und sonst konnte man da nichts ändern. Jetzt kann man das so ein bisschen, man kann es ganz ausstellen, man kann es auf Medium stellen, ich glaube, man kann eine Hotlap einstellen, oder halt wieder diesen Overtake-Button. Hatte ich mir ein bisschen mehr von erwartet, muss ich ehrlich sagen. Weil das Ding ganz auszustellen, macht einfach so gut wie nie Sinn, weil man dafür viel zu viel Zeit verliert. Und auf Medium, wenn man quasi dauerhaft auf Medium fährt, lädt er sich auch langsam auf. Das heißt, man muss ihn nicht ausstellen, um wieder aufzuladen. Da hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, weil dieses ganz Ausstellen, da verliert man einfach zu viel Zeit. Das funktioniert nicht. Also das sollte man eigentlich nie machen. Und cool ist natürlich, dass man dann, wenn man sagt, hey, ich will jetzt im Rennen auf eine schnellste Rennrunde gehen, dass man auf Hotlap stellt und quasi dann der Elektromotor optimal zugeschaltet wird auf eine Runde.
Mit der Hotlap, wo ich einmal die schnellste Runde noch holen wollte, ja.
Ja, das ist sehr cool, das stimmt, das erleichtert es einem deutlich. Ja, gut, und den Overtake-Button, der ist wie früher, aber ja, also ich sag mal, der für mich ist der einzige Unterschied, dass man es auf Hotlap stellen kann. Wie gesagt, das Ding ganz auszumachen benutze ich nie. Krass,
weil da bin ich, das benutze ich sehr häufig, aber teilweise auch dann nur so punktuell in sehr langsamen Streckenabschnitten, ne? Und bin halt wirklich sehr extrem viel am Stellen. Aber ich merke auch selber, manchmal ist es trotzdem besser, einfach nur auf Mittel zu lassen, weil den Abstand, den man aufholt, wenn man Überholen-Button aktiviert hat, verliert man fast dann wieder, wenn man gar nicht auflädt. Also kommt halt auch immer drauf an, welchen Modus gerade die Gegner fahren oder eben die KI. Also es ist schon sehr tricky auch auf manchen Strecken. Ne? Kommt natürlich auch auf die Strecke drauf an. Aber
genau, das stimmt. Ich bin bis jetzt auch noch nicht alle Strecken gefahren, muss ich dazu sagen. Und gut, jetzt klar, wenn man jetzt zum Beispiel hinterm Safety Car ist, dann ist es eigentlich ganz cool, dass man es ausstellen kann, um schneller aufzuladen. Oder Virtual Safety Car oder sowas, da stelle ich ihn dann auch immer aus. Also vielleicht ist der eher dafür gedacht, dass man wirklich zu Zeitpunkten, wo man keine Pace braucht, das Ding schneller aufladen kann. Also es schadet ja nicht, wenn man mehr Einstellungsmöglichkeiten hat da. Von daher ist es trotzdem noch ein Zugewinn, nur ich habe mir so ein bisschen mehr erhofft, weil wie gesagt, ich fahre dauerhaft auf Medium und benutze den Overtake-Button, stelle es auf die Hotlap, wenn ich eine schnellste Rennrunde machen will und ansonsten, ja, hinterm Safety Car mache ich es mal aus, aber sonst eigentlich nie.
Okay, auch interessant, ja.
Ja, genau, aber ansonsten muss ich sagen, gelungenes Spiel, macht auf jeden Fall Bock. Ich habe schon zwei E-Sport-Rennen jetzt auch schon hinter mir, so, die haben auch echt Spaß gemacht und ja, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen Bock auf Racing hat, ist momentan wahrscheinlich, was gerade wenn man Formel-1-Fan ist, wahrscheinlich die beste Rennsimulation, die man sich holen kann auf dem Markt.
Ja, auf Konsolen definitiv, da hat man ja auch keine wirklichen Alternativen, was Formel 1 angeht, also gar keine.
Das stimmt, ja.
Eine Alternative wäre, der Managementbereich. Und da gibt es ja auch ein neues Spiel, beziehungsweise es ist ja schon bereits das dritte jetzt, aber es steht kurz vor der Türe. Und ja, Marc, da hast du ein paar Infos.
Ja, genau. Also, wie du schon gesagt hast, wir nehmen jetzt gerade Sonntag auf. Da sind es noch zwei Tage, bis der neue F1 Manager rauskommt. Und ja, da ist schon eigentlich einiges bekannt, was drin sein wird. Und ich würde einfach sagen, die größte Neuerung ist der My-Team-Modus, oder?
Ja, finde ich auch so das sehr Ding. Cool, dass man das hinzugefügt hat. Ich meine, im normalen F1-Game haben wir das ja auch schon sehr gefeiert. Einfach ein eigenes Team erstellen, eigenes Design, was weiß ich. Ich habe ja immer Orange Arrows zurückgeholt in die Formel 1 und so Faxen kann man da machen. Oder du vielleicht den grünen Jaguar wieder zurückbringst.
Das wäre cool, stimmt.
Und dann ist ja eine Sache, dann kann man logischerweise auch sich Fahrer aussuchen vom Fahrermarkt, die man hinzufügt. Und da vielleicht nochmal einen kleinen Querverweis zu F1 24. Nämlich beim Manager war es immer so, dass auch alle Testfahrer vorhanden waren im Game. Und beim normalen Formel 1 Spiel F1 24 ist es so, dass wenn man sich Fahrer dazu holt, nur aus dem Pool der Formel 1 und Formel 2 sich bedienen kann und die Testfahrer gar nicht im Spiel vorhanden sind. Jetzt, also wenn ich einen Liam Lawson oder einen Mick Schumacher gerne hätte, einen Jack Doohan beispielsweise, dann sind die eben gar nicht verfügbar. Und das finde ich doch ziemlich schade, dass es das im F1 24 nicht gibt. Im Manager hingegen sollte das ja möglich sein, weil die sind ja im Spiel vorhanden.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist auch eine, sag ich mal, ein bisschen eine komische Entscheidung. Das ja, ich glaube, F3-Fahrer sind sogar auch drin in dem normalen F1-Spiel. Weil ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass man auch Sophia Flörsch oder so mal holen konnte und alles. Aber ja, also ich meine, gerade jetzt, wenn man mal überlegt, Olli Berman hatte jetzt schon ein sicheres Cockpit für nächste Saison. Wenn ich aber jetzt im aktuellen Formel-1-Spiel in My Team starte, kann ich Olli Berman mir nicht holen. Also das ist ja schon ein bisschen doof,
finde ich. Wobei, den kann ich ja als Formel-2-Fahrer verpflichten.
Ach, stimmt, ja, du hast recht, der ist bei der Formel 2, aber ein Mick zum Beispiel nicht. Nee, Mick
nicht, ne, deswegen. Und da fehlen dann halt...
Ja, stimmt, Olli Berman, ja,
hast da recht. Da fehlen dann halt auch einige. Und ich hatte ja bei F1 Manager dann bei Red Bull mal aus Spaß angefangen, habe Perez aus dem Vertrag rausgekauft, kompliziert, und habe dann Ricardo, der mein Reservefahrer war, bei Red Bull dann... Beziehungsweise ich konnte nicht einfach ins Fahrercockpit setzen, sondern musste mit ihm dann auch einen Vertrag verhandeln für den Fahrer Nummer 2 und so Faxen. Ja, aber der wäre beispielsweise dann in F1 24 zu dem Zeitpunkt auch nicht im Spiel vorhanden gewesen. Da hätte ich die Möglichkeit gar nicht gehabt.
Ja, es ist schon ein bisschen blöd, ne? Also.
Ja, das ist, verstehe ich halt leider auch nicht. Also es sollte ja wirklich kein Problem sein. Man gibt denen einfach irgendeine Fahrerwertung dann, die eben passt, und stellt sie auf dem Markt zur Verfügung.
Ja, und also gerade, also wie gesagt, es sind ja andere Fahrer drin, die aktuell nicht in der Formel 1 fahren. Also das Spiel gibt es ja her. Warum dann nicht noch diese 10 Fahrer, die gerade auf Reserve bei den Teams sind, warum die nicht noch mit reinbringen? Gerade wenn das halt auch so Namen sind wie ein Mick Schumacher, den, glaube ich, viele in ihr My-Team holen würden, gerade jetzt hier in Deutschland. Ja. Oder in Jack Doohan, der auch relativ bekannt ist und auch ein cooler Typ ist, sag ich mal, dass man die Liam Lawson, der auch schon Formel-1-Rennen gefahren ist, ne, der auch nicht geholt werden kann. Das sind so Sachen, ja, könnte man schon reinbringen, das stimmt. Aber ja, zurück zum Manager, steht kurz vor der Tür. Man kann, glaube ich sogar, ich meine es in dem Trailer gesehen zu haben, dass man die solche alten Teams sogar wirklich wieder zurückholen kann, mit den Lackierungen sogar. Das scheint im Spiel drin zu sein für manche alten Teams.
Okay, das wäre natürlich sehr, sehr cool.
Ja, also ich meine, das gesehen zu haben, weil bei dem normalen Formel-1-Spiel, wie du schon gesagt hast, du hast ja immer gern deine Orange Arrows drin, da muss man sich das so ein bisschen nachbasteln. Genau. Da gibt es natürlich nicht die Originallackierung. Ich meine aber im F1 Manager gesehen zu haben, dass es manche Classic-Lackierungen gibt und dass man so alte Teams relativ leicht wieder aufleben lassen kann.
Ja, das wäre schon sehr, sehr stark.
Und ja, von daher...
Wo ist es dir denn? Also wirst du direkt kaufen, vorbestellen? Ist ja schon sehr knapp, aber dann die zu Release.
Bei mir ist es, ich bin jetzt gerade, also ich will es mir auf jeden Fall holen, aber weil ich jetzt gerade so in dem normalen Formel 1-Spiel so drin bin und jetzt im Sommer auch noch ein bisschen was ansteht mit noch ein paar Trips zu Konzerten und hier und da ich noch unterwegs bin, habe ich jetzt eh nicht so viel Zeit, deswegen hole ich es mir dann vielleicht so ein paar Wochen nach Release und hoffe, dass es dann vielleicht ein paar Euro billiger ist einfach, weil ich eh nicht dazu kommen werde, es direkt zu spielen. Was ist dein Plan? Hast du es schon bestellt?
Nee, also ich werde es mir nicht holen. Allerdings heißt es nicht, dass ich es nicht zocken kann vielleicht, denn ich hoffe, dass es irgendwann im Oktober, November wieder in den Game Pass kommt auf der Xbox. Und
Das ist natürlich auch gut.
Und dafür, so habe ich ja auch den letzten Manager dann gespielt, mal ein bisschen ausprobiert. Dann auch nicht mehr so lang, aber der hat schon ziemlich Spaß gemacht und ja, mit dem Manager werde ich es dann genauso machen. Sollte der dann in den Game Pass kommen. Oder eben für einen kleineren Preis, aber zum Vollpreis würde ich es mir auch nicht holen, da ich einfach die Zeit dazu nicht habe und auch mit dem normalen Formel 1 Spiel in Verbindung. Dann bin ich dann doch lieber selber auf der Rennstrecke ein bisschen. Ist trotzdem der Manager eine super interessante Option.
Genau. Und man muss auch sagen, der kostet zum Release ja auch nicht so viel wie das normale Formel-1-Spiel. Muss man da ja fairerweise auch sagen, dass EA da preispolitikmäßig zumindest uns ein bisschen entgegenkommt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel er kostet, aber 40 oder 50 Euro müssten es eigentlich dieses Jahr auch wieder sein.
Das ist schon voll okay.
Von daher, genau, das ist schon okay, dass man da so ein bisschen das Spiel auch billiger anbietet als das Hauptspiel jedes Jahr, sage ich jetzt mal.
Ja, deswegen, ja, ich glaube, das war's mit unserer kleinen Review oder deiner kleinen ersten Review zu F1 24. Den Manager, wenn wir den irgendwann mal gespielt haben, werden wir dann auch mal ein bisschen was berichten. Aber das lässt natürlich noch ein bisschen auf sich warten. Ansonsten sind wir ja in einer Woche schon wieder am Start, denn das Rennen in Spa-Francorchamps steht vor der Tür. Und dann ist erstmal die Silly Season.
Ja, genau. Hoffen wir mal, dass Carlos sich dann in der Sommerpause endlich entscheidet. Ne?
Ja, klar. Fahrermarkt ist sicherlich ein großes Thema dann. Wir haben ja eine kleine Bonusfolge dann auch geplant. Also ihr werdet durchaus auch in der Silly Season von uns hören. Aber jetzt hören wir uns erstmal nächste Woche zu Spa-Francorchamps. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald oder bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.